Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Heute mit Axel Gade, der Kammeroper Der Leuchtturm und als Gast der Sänger Johannes Maria Wimmer. Hallo Johannes.
Hallo Axel, danke für die Einladung.
Gern geschehen. Doch zunächst zur Frage: Der Podcast des Tiroler Landestheaters. Ja, wir wollen mit diesem neuen Medium die jeweils anstehenden Premieren in einem lockeren Gespräch vorstellen, und beteiligt sind an diesen Gesprächen dann die zuständige Dramaturgin, der zuständige Dramaturg auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein oder zwei künstlerisch Beteiligte der Produktion. Das kann die Regisseurin sein, der musikalische Leiter, ein Schauspieler, eine Tänzerin oder eben wie heute ein Sänger. Der Leuchtturm. Peter Maxwell Davis hat seine Oper nach einer wahren Begebenheit gestaltet. Es war im Jahr 1900. Da ereignete sich ein sehr merkwürdiges Ereignis im Nordosten Schottlands. Auf den Flannan-Inseln steht ein Leuchtturm, der da, wie damals üblich, von Leuchtturmwärtern auch betrieben wurde. Und eines Tages stellte man fest, die drei Leuchtturmwärter, die eigentlich dort Dienst hätten haben sollen, waren weg. Bemerkt wurde es, als das Versorgungsschiff wie üblich anfuhr, um Proviant zu bringen, um einen Teil der Leuchtturmwärtermannschaft auszutauschen. Und man wunderte sich schon, dass keine Beflaggung war, dass keine Lichtsignale gesetzt wurden. Und eben als man den Leuchtturm betrat, fand man ihn leer. Und es war auch gar nicht abzusehen oder auszukundschaften, was da jetzt nun wirklich passiert war. Das sah alles sehr normal aus. Der Logbucheintrag endete in irgendeiner alltäglichen Routinekontrolle, die notiert wurde. Und bis heute ist nicht geklärt, was mit den drei Leuchtturmwärtern passiert ist. Es gibt eine Website im Internet, die sich mit den verschiedenen Mythen, die darum um diese Geschichte ranken, die sich damit beschäftigen. Da fängt von ganz simpel an, dass man vermutet, dass es einfach bei Außenreparaturen am Leuchtturm durch ein blödes Missgeschick alle drei verunglückt sind und ins Meer dann gefallen sind. Oder ist einer der Beteiligten irre geworden, hat die anderen getötet, sich selbst ins Meer geworfen? Waren es gar Außerirdische? Also, bis heute weiß man es nicht, die Geschichte ist offen. Und Maxwell Davis hat das Ganze genommen und schon nah an der Vorgabe, aber doch auch relativ frei, seine Geschichte erzählt. Die Oper beginnt mit drei Offizieren, die einem Untersuchungsgericht schildern, wie es denn war, als sie auf den Leuchtturm zugefahren sind, wie es war, als sie reingegangen sind, ihn leer vorfanden. Dann gibt es einen Bruch, eine Rückblende. Wir sehen die drei Leuchtturmwärter in ihrem Alltag, was sie so machen, wie sie sich die Zeit vertreiben. Es gibt Streit, man kommt irgendwie wieder zusammen, bis das Mysteriöse passiert. Und das Ende der Oper, da sehen wir dann noch einmal die drei Offiziere, die sich hinstellen und sagen, ja, was da nun passiert ist, wir wissen es nicht. Johannes, das war jetzt eine inhaltliche Zusammenfassung der Oper. Wenn du die Oper mit wenigen Sätzen charakterisieren solltest, was würdest du sagen, was macht die Geschichte aus?
Es ist eine unglaublich nebulöse Geschichte. Man kennt sich nicht wirklich aus, man überlegt sich, was ist jetzt tatsächlich passiert, was ist Wahrheit, wie schon Pilates gesagt hat, was ist die Wahrnehmung von verschiedenen Menschen, wie sehr kann so eine Wahrnehmung divergieren, wenn man das dann, wie eben die drei Offiziere vor Gericht erzählen müssen, um genau zu erklären, was da passiert sein kann oder was in ihren Augen passiert ist. Also diese Wahrnehmungen von ein und derselben Sache, wie unterschiedlich das sein kann. Es ist vor allem sehr mystisch alles. Es ist vielschichtig, oft doppeldeutig. Es ist ein Psychogramm von verschiedenen Persönlichkeiten, die von der Oberfläche her betrachtet gewisse Stereotypen sind, aber unter diesen Figuren brodelt es und werkt es und bricht dann immer wieder aus. Und ich weiß nicht, wie viel ich hier da jetzt vorweg nehmen darf.
Gerne, aber, gerne.
Ja, es ist jedenfalls ist es eine unglaubliche Geschichte und zeigt uns als Zuseherinnen und Zuseher, wie Menschen in solchen Extremsituationen miteinander umgehen, was uns ja in diesen Tagen nicht ganz so fremd ist, sind wir auch mit Zwängen beglückt worden, sage ich mal. Aber einfach auch, wie diese Extremsituationen dann gemanagt werden von den Einzelnen, welche Strategien man entwickelt, um klaren Kopf zu behalten, zu bewahren, um die Würde zu bewahren, um sich zu behaupten auch und nicht unterdrückt zu werden. Und im Kern des Stückes steht für mich eben auch essentiell, was unterscheidet eben den Menschen vom Tier? Mhm. Was bringt uns dazu, dieses Kulturelle, dieses Kultivierte zu verlassen und dann, dass man sich dann in so einer Extremsituation, in der ich selber noch nie war, in dieser Form, Gott sei Dank, was man halt, wie man sich da aufgeben kann oder eben versucht, es nicht zu tun, dass man nicht zum Tier wird und zum Wütenden, Wüterichen, zum Schlechter, zum, keine Ahnung. Also
jenseits der Zivilisation.
Jenseits der Zivilisation, jenseits der Kultur.
Ja. Jetzt erzählt ja eine Oper die Geschichte vorrangig über die Musik. Und jede Oper hat, sei es nun eine Oper von Mozart oder Verdi oder eben Peter Maxwell Davis, hat ihre eigenen Herausforderungen. Was ist für dich das Besondere an der Musik von Peter Maxwell Davis? Und darf ich noch in einer zweiten Frage später, was sind die besonderen Anforderungen für dich als Sänger? Aber erstmal zur Musik, ja, vielleicht.
Die Musik ist eben, wie ich eingangs beschrieben habe, das ist eine sehr mystische Musik und spiegelt immer die Gemütszustände, es sind mehrere Landschaften. Und deshalb habe ich auch gesagt, vielschichtig. Das eine ist so die seelische Landschaft, die so immer wieder an uns vorüberzieht und dann aber auch, und das macht er wirklich sehr beeindruckend, die äußeren Eindrücke. Also würde man im Publikum sitzen, die Augen zumachen, hätte man dieses Bild wirklich vor Augen.
Also das ist einmal die Musik, sowas wie Zorn und Wut beschreibt, sage ich, und auf der anderen Seite aber auch Natur, also
Natur,
Meer,
also Meer und
Nebel,
und Vögel, die da Möwen, die drüber hinweg fliegen und dadurch eine Veränderung. Mir fällt ja zum Beispiel dieses Bild ein, wenn Moby Dick zum Beispiel in diesem wunderschönen Film, wenn der da, oder Buch auch, auftaucht und auf einmal sind da ganz viele Möwen da und das Meer ändert sich. Und einfach so eine gewisse Farbe ist immer wieder da in der Musik von Maxwell Davis und der bedient damit Emotionen. Und wenn man dafür empfänglich ist und wenn man das, und das ist eben auch die Schwierigkeit, um die zweite Frage vielleicht auch zu beantworten, wenn man das gut macht, beziehungsweise man muss es gut machen, man muss es ganz genau machen, um diesen Effekt zu bekommen. Jetzt ist es natürlich ein Stück, das wurde, bitte korrigiere mich, 1976 geschrieben oder aufgeführt?
Ja, Ende der 70er, Anfang der 80er.
Anfang der 80er, okay. Also ist in etwa so alt wie ich. So, jetzt habe ich gesagt. Und ja, die Art ist jetzt nicht sehr mozartisch auf der einen Seite. Es ist aber auch nicht komplett atonal. Es hat jetzt nichts mit Zwölftonmusik oder so zu tun, sondern es ist eine wirklich schöne, mitreißende und emotionsgeladene Musik, die einen packt. Von der ersten bis zur letzten Sekunde nimmt es einen mit. Und egal, ob da jetzt unglaublicher Kampf drin ist, Wut drin ist oder auch eine Ruhe, wo fast nichts ist, wie gesagt, diese Vögel, die da über einen hinwegziehen, die hört man dann. Es ist immer spannend. Es ist wie so ein Hitchcock, könnte man sagen.
Also schon auch ein bisschen wie Filmmusik, kann man sich das ungefähr, oder ist das so plakativ?
Gute Filmmusik ist nicht plakativ in meinen Ohren. Na, im Gegenteil, also. Wir wissen ja, dass sehr viele aus Österreich emigrieren mussten in die Staaten und woanders hin und sich dort auch in der Filmmusik ihren Namen gemacht haben und das unglaubliche Komponisten waren.
Zu dem Sängerischen
habe ich das Glück, solange es mein Blutdruck zulässt, noch immer ein absolutes Gehör zu haben, das mir im Wesentlichen geholfen hat, das Ding zu lernen. Trotzdem ist es unglaublich schwer zu singen. Und was noch eine ziemliche Herausforderung ist, spielt sich jenseits jeglicher unter Anführungsstrichen normaler Tessitur ab. Die Tessitur eines Bass, sage ich mal, ist von E bis E in etwa, wobei...
Das sind das zwei Oktaven,
meinst du? Das sind so in etwa zwei Oktaven, ja. Und bei uns geht es halt dann noch so einen Ton drunter oder noch mehr und dann geht es noch eine Terz oder noch mehr höher und hat eine unglaubliche große Bandbreite, die man da bedienen muss und teilweise Sprünge drin, die, wenn man technisch nicht gesättelt ist, einen umbringen würde.
Du hast mir mal davon erzählt, dass es irgendwie vom tiefsten Ton in drei Schritten bis zum höchsten rauf
und also das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer, dass dann gut zu bedienen und auch keinen Schaden davon zu tragen. Das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer zu singen. Aber machbar. Und eine Herausforderung, eine sportliche Herausforderung, ist klar.
Als Zuschauer kann ich mich ja in die Musik dann auch fallen lassen. Wann tritt das bei dir so als Sänger ein, dass du sagen kannst, so, jetzt habe ich die Schwierigkeiten für mich gemeistert und jetzt kann ich auch loslassen, bei allem, was man natürlich im Kopf bewahren muss, um die Richtung zu halten. Aber wann setzt sowas bei dir ein?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also, wir haben das Stück fast zur Premiere gebracht.
Im März,
ja. Und das war so um meinen Geburtstag herum, wo es dann hieß, beziehungsweise genau an meinem Geburtstag, wo es dann hieß, wir sperren nicht mehr auf im Theater, wir müssen zusperren. Und das war damals ein großer Schock natürlich und irgendwie eine komplett surreale Situation, wie ja für uns alle. Und dann habe ich Für mich, ich habe nicht gedacht, dass es wiederkommen wird, ganz ehrlich.
Ah, okay.
So, ich habe das dann im Kopf abgelegt. Und es ist oft mal ganz gut so, wenn man sich nicht permanent mit etwas beschäftigt, sondern es im Unterbewusstsein weiterläuft und überraschenderweise dann sich wieder damit beschäftigen muss, darf, dann hat man manchmal einen unglaublichen Fortschritt, wo man den man sich nicht erklären kann. Ich dachte, diese Entscheidung kam, wir nehmen das jetzt auf und bringen es zur Premiere. Gottes Willen, kann ich das denn überhaupt noch? Mhm. Geht das noch? Habe ich das noch im Kopf? Wie ist denn das? Und ich habe es probiert, einmal, zweimal gesungen und habe mir gedacht, das gibt es nicht. Also am Anfang dachte ich mir, ich schaffe es nicht. Und so nach zweimal zweimal Proben war alles da. Und auch auswendig, alles war da. Das war, obwohl über viele, viele Wochen gelegen. Und jetzt zwischen dem Abbruch und dem Lockdown und heute, das sind ja einige Monate, die dazwischen liegen, kann ich sagen, ja, ich lasse mich da fallen. Es geht aber auch nur, weil wir einen unglaublich tollen Dirigenten haben, der
Tommaso Turchetta.
Tommaso Turchetta, der uns da wirklich wie auf Samthandschuhen durch das Stück trägt und begleitet und aber auch nochmal akribisch mit uns gearbeitet hat in diesen ganzen Ensemble-Stellen, wo man zu dritt unglaublich rhythmisch, unglaublich auch von den Melodien genau singen muss, um eben dann diese Effekte, manchmal sind es Zitate, dann geht es wieder zurück in die Renaissance-Musik, dann geht es wieder in völlig schräge Tonalitäten hinein, die aber nicht schräg im Ohr klingen im Sinne von um Gottes Willen, das kann ich mir nicht anhören, sondern weil es so sein muss, weil einfach die Geschichte damit erzählt wird. Mhm. Aber keine Bange, es ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Ich hoffe auch sehenswert.
Ich finde ja, ich habe schon einiges sehen dürfen. Im Zentrum der Geschichte, wie gesagt, stehen ja drei Leuchtturmwärter. Du bist eine davon, an dir, an deiner Seite oder mit dir zusammen, in diesem Boot oder in diesem Turm, Florian Stern und Dale Albright noch.
Ja.
Wie würdest du jetzt deine Figur beschreiben und eben wie auch die beiden anderen? Aber vor allen Dingen natürlich, wie ist für dich deine Figur? Der Arthur.
Der Arthur, ja. Der Arthur ist oberflächlich betrachtet, weil er auch so ein bisschen die Rolle des Priesters in dieser Konstellation übernimmt und also seine kleinen Messen abhält und dadurch ein geregeltes Leben sieht, während andere schon durchdrehen. Oberflächlich ist er am gesetteltsten.
Mhm. Der aber auch immer wieder zur Ordnung ruft, das Gewissen darstellt.
Ja, und gleichzeitig dann so ein bisschen zu zweifeln beginnt, hat denn das alles seine Richtigkeit mit seiner Stärke, die er aus dem Glauben herauszieht und. Und andererseits mit seiner vielleicht gespielten Ruhe, die er nach außen ausstrahlt, macht er den gegenüber den Blazes, den der Dale bei uns singt und spielt, den macht er verrückt. Der flippt komplett aus. Also, und oberflächlich betrachtet ist eben der Arthur der ruhigere, Blaze ist der Choleriker, Sandy wissen wir nicht so, ist so die ausgleichende Persönlichkeit, der weiß ich nicht, war...
Verkriecht sich auch immer wieder in die Ecke, also er flüchtet ja auch manchmal.
Manchmal ist er, also Sandy, würde ich sagen, hat von den dreien die meiste emotionale Kompetenz, emotionale Intelligenz auch. Weiß dann, wie er Dinge wieder beschwichtigt bzw. ausgleicht und die Stabilität in diesem Triumvirat wiederherstellt, damit sie sich nicht eben sofort alle an die Gurgel gehen. Mhm. Was interessant ist bei diesen drei Figuren, das ist eben diese oberflächliche Charakterbeschreibung, wie Sie eben gerade gesagt haben, dass bei allen drei Figuren unterschwellig eine ganz andere Geschichte noch zusätzlich ist. Mhm. Und immer also eben aus entweder der persönlichen Geschichte heraus.
Also aus der Vergangenheit aus der heraus?
Ja, aus der Vergangenheit heraus, aus dem Erlebten, aus den wirklich teilweise sehr, sehr schlimm Erlebten von den anderen Zweien. Und bei mir, wie ich damit nicht umgehen kann. Das Schlimme bricht bei mir dann quasi dort erst aus und hat dann so seine Konsequenzen. Ich nehme jetzt nichts vorweg.
Mhm. Ja. Aber eben, es scheint dann auch, dass der Glauben, der ihn bisher getragen hat, dann doch kein sicherer Boden für ihn
Nein,
zu sein scheint.
Der zerbröselt. Der zerbröselt, ja.
Kann man eigentlich auch zu diesen drei Offizieren, die da am Anfang und am Ende auftauchen, noch was sagen? Also was für eine Funktion haben die in der Oper? Für dich ist auch, weil du musst sie ja spielen, du musst sie ja mit Leben füllen.
Ja, also da habe ich lang an dieser Frage geknappert. Mhm. Geht man so an, dass man sagt, es sind zwei komplett verschiedene Persönlichkeiten, also zwei Figuren.
Der Arthur als Leuchtturmwärter
und der Offizier als Figur. Wie es ja irgendwo erzählt wird, anders dann aber irgendwo auch nicht, weil sich ja die Situationen dann doch auch wiederholen und doppeln. Und sich auch, und Maxwell Davies macht das ja auch, der zitiert dann, Parallelitäten sind da drin. Und das ist schon sehr interessant. Eben, wie erzählt man das dann? Ist es jetzt diese unwissende, wirklich naive, ordentliche Gemeinschaft von Offizieren? Oder ist es eine durchtriebene, verlogene Truppe, die was angestellt hat? Dieser ganze Rahmen ist nichts anderes als die Verstuschungsgeschichte dahinter. Ich glaube, je weniger man sich dort festlegt, desto interessanter wird es.
Für mich als Zuschauer, weil ich es dann füllen muss.
Und eben, das wollte ich gerade sagen, und für den Zuschauer wird es interessant, was kann jetzt da gewesen sein? Mhm. Sich selber diese Frage zu stellen. Und es bleibt ja auch ein bisschen offen. Also generell, nicht nur wie wir das erzählen, sondern generell wie das Stück komponiert ist. Es bleibt offen.
Jetzt spielt dieses ganze Stück ja am Meer in einem Leuchtturm. Vielleicht als abschließende Frage, wie ist so dein Bezug zum Meer und warst du schon mal in einem Leuchtturm?
Im Leuchtturm war ich leider noch nie. Hat sich noch nicht ergeben. Ist sicherlich sehr interessant.
Vor allem jetzt, nachdem du es hast spielen müssen,
ja,
so
ja,
eine
ja.
Situation.
Ja, nein, ich habe mal eine Dokumentation über so dieses Foghorn habe ich mal gesehen, über so ein ganz antiquares Ding, wie das mit Dampf aufgebaut wird und dann so also unglaubliche Maschinerie dahinter steckt. Das würde mich mal interessieren, ja. Naja, und mehr, ich meine, da zieht es uns ja alle immer hin. Urlaub ohne Meer ist da fehlt mir was. Und das ist natürlich einer der schönsten Orte, wo man sein kann.
Aber was ist es, was macht das dann für dich aus, das Meer, wenn du sagst, da
muss ich hin? Es hat schon was Beruhigendes. Aha. Es hat was Beruhigendes. Was Mächtiges und die Naturgewalten, das ist schon was Schönes.
Ein Teil dieser Naturgewalten können wir, wie wir auch ja gehört haben, im Rahmen der Oper erleben. Die Premiere am 18. September, kommen Sie in unsere Vorstellung. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank, Johannes, für das Gespräch.
Danke, sehr gerne, war mir eine Freude.
Und bis ein nächstes Mal, liebe Hörerinnen und Hörer.